Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Und in den letzten Wochen war richtig viel los. Vor zwei Folgen hat Dennis zusammen mit Sonja von der DIMP gesprochen über ein Thema, was wirklich das Internet beherrscht hat in den letzten Wochen, und zwar das neue Waldgesetz oder beziehungsweise den Entwurf des neuen Waldgesetzes. Und ich habe jetzt das Glück, dass wir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive beleuchten dürften. Und zwar spreche ich heute mit Michael Sommer, Diplom-Forstingenieur und freier Förster in der Region Wenden. Hallo Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute.
Sehr gerne, freue mich, hier sein zu dürfen.
Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, eher so vom Sehen, als wir in Wenden eine Baumpflanzaktion gemacht haben. Ich bin zusammen mit Steffi Maat irgendwie einmal um Deutschland rumgefahren und wir haben dabei ein bisschen Geld gesammelt und haben dann bei euch ganz viele Bäume eingepflanzt. Und so sind wir auch ein bisschen in Kontakt gekommen. Und du hattest mir jetzt nochmal geschrieben, nachdem dieses ganze Thema dann aufgekocht ist. Und vielleicht gehen wir erstmal so ein bisschen auf deine Person. Also du bist freier Förster oder freiberuflicher Förster. Was bedeutet das denn?
Ja, ich habe im Jahr 2003 den Schritt gewagt, habe mich aus der Landesforstverwaltung oder dem Dienstverhältnis der Landesforstverwaltung gelöst, habe meine eigene Firma aufgemacht und arbeite seitdem mit meinem Team in der Bewirtschaftung von Privatwald in Nordrhein-Westfalen in ganz großer Unterschiedlichkeit oder in der ganzen Bandbreite, die Nordrhein-Westfalen zu bieten hat, vom kleinsten Waldbesitzer bis zum Großprivatwald, haben wir alles dabei, Zusammenschlüsse von Waldbesitzern bis zum großen adeligen Betrieb. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, eine möglichst ganzheitliche Bewirtschaftung anzubieten, indem wir alle Aspekte der Waldbewirtschaftung einschließen. An oberster Stelle stehen natürlich die Wünsche und Vorstellungen der Grundeigentümer.
Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Stück Wald in NRW habe und habe aber jetzt zwei linke Hände beziehungsweise keine Zeit, dann kann ich auf dich zukommen und sagen, kannst du mir das bitte mitbewirtschaften?
Genau so machen wir das. Unsere erste Empfehlung würde erstmal lauten, bei einem kleineren Waldbesitzer sich in den sogenannten Forstbetriebsgemeinschaften, in den Zusammenschlüssen wiederzufinden, die dann ihrerseits wiederum Verträge mit Dienstleistern wie mir abschließen. Und selbstverständlich, wenn ein Einzelwaldbesitzer sagt, das Konzept, was die Firma Sommer aufgestellt hat, gefällt uns besser oder ist das, wo wir uns am besten wiederfinden, dann mache ich auch deinen einen Hektar Wald oder deinen halben Hektar Wald im Bergischen Land. Kein Problem.
Okay, cool. Jetzt würde man ja eigentlich sagen, wow, der Forst ist erstmal so ein bisschen der Feind des Mountainbikers. Das stimmt aber ja jetzt eigentlich nicht und vor allen Dingen in deinem Fall nicht, weil du bist ja auch Mitglied vom Mountainbike-Verein im Wendlerland. Wie passt denn das zusammen?
Ja, long story short, weil das war wirklich eine relativ spannende Geschichte. Tatsächlich ein Corona-Opfer, wenn man so will. Wir haben aus einer völlig anderen Schiene heraus damals überlegt, uns in der Kiezrettung zu engagieren. Mhm. Das heißt, das Jungwild aus den Flächen rauszuholen mit der Hilfe von Thermaldrohnen. Und wir wollten einen eigenen Verein gründen. Da hat uns Corona in die Suppe gespuckt. Vereinsgründung war deshalb für uns wichtig, um gegebenenfalls vorhandene Fördergelder, die damals noch nicht in dem Maße zur Verfügung standen wie heute, in Anspruch nehmen zu können. Und es hatte sich zu diesem Zeitpunkt gerade kurz vorher der Mountainbike-Verein Wendener Land e.V. gegründet. Und die hatten in ihrer Satzung mit sehr, sehr weiser Voraussicht heutzutage betrachtet das Thema Naturschutz und Öffentlichkeitsarbeit aufgenommen. Mhm. Und da ist unser erster Vorsitzender und auch der zweite Vorsitzende, der selber übrigens auch Jäger ist, also der zweite Vorsitzende, nicht der erste, der Michael Kutulla, ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht die Kiezrettung an den Mountainbike-Verein dranhängen wollten. Und da habe ich gesagt, das hört sich gut an, das spart uns nämlich den Gang zum Notar und eine Gründungsversammlung. Und so ist der erste Zugang oder die erste Schnittstelle gewesen. Und dann habe ich 2022 die Beförsterung der Waldbesitzer oder der Forstbetriebsgemeinschaft hier in und um Wenden herum übernommen. Eine der größten Forstbetriebsgemeinschaften von Nordrhein-Westfalen, also ein Zusammenschluss von ganz vielen kleineren Waldbesitzern. Und habe dadurch von Anfang an sehr intensiven Kontakt zum Mountainbike-Verein gehabt. Und ich habe gegen die Widerstände tatsächlich auch von vielen Seiten immer gesagt, mir ist ein Verein, eine Interessenvertretung, die für sich in Anspruch nimmt, als Sprachrohr zu fungieren, sehr wichtig und viel lieber, als dem einzelnen Wildwuchs hinterher zu rennen. Mhm. Und so ist die sehr intensive Zusammenarbeit entstanden, die inzwischen ja auf sehr, sehr breiten Füßen steht und auch nicht nur gesellschaftlich akzeptiert ist, sondern ich glaube auch inzwischen in der Szene, gerade das, was jetzt gerade politisch in den letzten Wochen passiert ist, so ein bisschen Leuchtturmprojekt ist. Das ist zumindest auch im Rahmen des Mountainbike-Konzepts für NRW, was jetzt ja gerade erarbeitet wurde mit der Uni Düsseldorf, sehr deutlich herausgekommen, dass wir tatsächlich als Pilotregion oder als Pilotprojekt herhalten können, wie es funktionieren kann.
Ich habe ja auch die Zusammenarbeit zwischen Forst mit der Kids-Rettung und so schon oft in diesem Podcast hier gelobt und angesprochen. Und wir haben ja auch schon dazu eine eigene Folge gemacht. Da können wir gerne nochmal reinhören. Ich verlinke die unten mal in den Shownotes. Weil ich schon einfach lange gesehen habe, dass ihr halt wirklich da auf einem super Weg seid. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man so viel mit Mountainbikern zusammenhängt, fährst du selber auch Rad?
Ich fahre selber auch Rad. Ich bin kein Trailfahrer. Das kann ich aus gesundheitlichen Gründen schon nicht mehr. Ich habe vor Jahren einen sehr schweren Unfall gehabt und habe seitdem etwas größere Knieprobleme. Fahre aber Touren, fahre die auch organisiert über den Mountainbike-Verein, also CNC-Tours. Cross-Country ist so das, was wir gerne machen. Da finde ich mich auch wieder. Ich muss auch sagen, und das ist vielleicht nachher, wenn wir in die Diskussion einsteigen, nicht ganz unwichtig, mir persönlich gibt auch das wirkliche Fahren von Singletrails nicht allzu viel. Mhm. Das ist aber eine sehr persönliche Sache. Ich bin aber jemand, der auch aktiv auf dem Fahrrad sitzt, ja.
Ja, das ist schon mal gut. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz einen Begriff beleuchten, den du gerade schon öfters gesagt hast, oder ich auch, und zwar das Thema Kids-Rettung. Können sich wahrscheinlich viele was drunter vorstellen, einige aber auch nicht. Was verbirgt sich dahinter?
Okay, ich schlage jetzt wirklich den ganz großen Bogen. Der Grundansatz, was vielleicht die Mountainbike-Community nicht so ganz gerne hören will, ist, dass das Mountainbiken generell ja so ein bisschen in der Schmuddelecke ist. Ja, es ist immer noch in der öffentlichen Wahrnehmung in erheblichem Umfang negativ behaftet, außerhalb der Szene selbst. Mhm. Ich will jetzt nicht Naturzerstörung, Umweltzerstörung und Rauditum oder sonst was ansprechen, aber es ist
da
halt.
Da kommen wir gleich noch zu.
Da kommen wir zu. Es ist auf jeden Fall es ist ein bisschen negativ behaftet. So. Und wir haben damals, mein Ansatz war, wir müssen das aus dieser Ecke rausbringen und müssen das auch anders darstellen. Wie kann man das anders darstellen? Außer, dass sich Herrscharen in Mountainbike-Kostümen verkleidet, morgens um 4 Uhr in eine nasse Wiese stellen und kleine Kids raustragen. Ja, also was zieht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung als die kleinen Knopfaugen von einem Kids? Kidsrettung aktuell bedeutet, die Landwirte mähen ungefähr ab Mitte Mai, dieses Jahr war es ein bisschen eher, mähen ihre Wiesen ab und in den Wiesen sitzen mehr oder minder viele Vertreter von Jungwild drin, ob das jetzt der kleine Hase ist oder ob es das Rehkitz ist oder in den nördlichen Regionen oder auch in Bayern unten Bodenbrütergelege, also Eier von irgendwelchen bodenbrütenden Vögeln. Und die sind sonst dem Tode oder der Verstümmelung geweiht, um das mal ganz deutlich auszudrücken. Und in der Vergangenheit,
weil halt einfach ein Mähdrescher drüber fährt.
Der Mähdrescher oder in diesem Fall ist es in der Regel das Mähwerk, also einfach nur das Mähwerk, was da drüber fährt. Und dann werden halt die Tiere da drin gehäckselt oder extrem verstümmelt. Es ist gesetzlich so, dass der Landwirt in der Pflicht steht oder der Flächenbewirtschafter in der Pflicht steht, diesen Mähtod zu verhindern. Er gibt sie aus dem Naturschutzgesetz. Tierleid ist zu verhindern. Es gibt ohne vernünftigen Grund, darf man einem Wirbeltier keine Schmerzen zufügen. So, in der Vergangenheit ist es so gewesen, dass der Landwirt den Jäger, den Jagdausübungsberechtigten mit hoffentlich entsprechend Vorlauf angerufen hat, hat gesagt, ich will morgen mähen. Und dann ist der Jäger durch diese Wiese gestapft in unterschiedlicher Höhe und in unterschiedlicher Dichte und hat versucht, auf die eine oder andere Art so ein Kitz zu finden und dann rauszutragen. Ich würde mal sagen, in der Vergangenheit, vor den Zeiten der Drohnentechnik, haben die vielleicht 60% rausgeholt. Das heißt, es war andersrum auch völlig normal, dass erhebliche Mengen an Jungwild getötet worden sind. Mhm. gibt es ganz schlimme Situationen, was auch Landwirte da berichtet haben. Und die Landwirte gehen alle die ganz große Gefahr ein, dass sie sich durch Aas in ihrem Grasfutter, in der Silage, Botulismus in die Ställe holen, was für ihre Rinder oder ihre Wiederkäuer tödlich endet. Insoweit haben die Landwirte ein großes Interesse daran, dass das nicht mehr passiert. Es hat sich dann in der Thermaldrohnentechnik sowas getan, auch das muss man sich vor Augen führen bei der ganzen Thematik, dass wenn mir einer vor 10 Jahren gesagt hätte, ihr fliegt mit Drohnen, mit hochauflösenden Wärmebildkameras in, keine Ahnung was, 80, 90 Meter Höhe über privates Eigentum und findet handtellergroße Säugetiere und tragt die aus den Flächen raus, hätte ich den Leuten vermutlich einen Vogel gezeigt. Und das noch zu Kosten, die überschaubar sind. Also da hat sich technisch einfach unglaublich viel getan. Mhm. Und wir haben das eben aufgezogen. Wir haben Drohnenteams. Das heißt, die Drohnenteams setzen sich bei uns zusammen aus einem Piloten, der die Drohne steuert, und einem zweiten sogenannten Spotter, der guckt auf den Monitor und achtet nur darauf, ob er eine Wärmequelle detektieren kann in den Grasflächen. Und dann haben wir 2 oder 3 Läufer in den Teams. Das sind diejenigen, die in die Fläche reingehen und dann die Kitze einsammeln oder einfangen, wenn sie ein bisschen größer sind, in Körbe packen. Dann werden die aus der Fläche rausgetragen, im Korb gesichert. Das heißt, der Korb wird beschwert oder mit Erdheringen versehen, weil sonst läuft schon mal das Kitz mit dem Korb durch die Gegend oder der Korb mit dem Kitz. Das haben wir alle schon gehabt. Dann kommt der Landwirt, wir geben die Fläche frei, die Fläche ist sauber, das hat jetzt extrem viel mit Verantwortung zu tun, weil der Landwirt sich ja auf uns verlässt, dass die Fläche auch wirklich sauber ist. Auch das darf man nicht unterschätzen, was das emotional mit einem macht, wenn es dann mal nicht klappt. Und mäht die Wiese ab und anschließend werden die Kitze, die am Waldrand unter der Deckung irgendwo abgelegt sind, damit die Greifvögel und die Krähen die nicht finden, wird der Korb einfach weggenommen und dann steht in der Regel schon die Ricke, die Mutter des Rehes in der Nähe und wartet schon darauf, das Kitz wieder aufzunehmen, beziehungsweise ganz oft ist es so, dass die Ricke sofort angelaufen kommt und Milch gibt, weil wir dürfen die Kinder auch die Kitze nicht länger als ungefähr 3 Stunden wegsperren. Mhm. Ja, das ist also eine sehr enge Kommunikation mit Flächenbewirtschafter, dem Landwirt, den Jägern, damit haben wir schon die zweite Konfliktgruppe, die ja beim Mountainbiken auch immer wieder angesprochen wird, mit an Bord und natürlich den Grundeigentümern, wenn es nicht die gleichen sind wie die Landwirte.
Ja.
So machen wir das jetzt seit 2021. Wir suchen inzwischen mit 4 Drohnenteams jedes Jahr erfolgreich zwischen 130, 150 Kitzen aus den Flächen raus. Mhm. Sind inzwischen in Nordrhein-Westfalen eine der größeren Kitzrettungsorganisationen. Wer das sich angucken will, Venture Kitzrettung im MTB Wendener Land heißen wir. Da kann man sich informieren und kann auch ein paar ganz nette Bilder sehen. Und ja, wir kommunizieren das in der Bandbreite, auch in der Bevölkerung, in den sozialen Medien. Und unsere Helfergruppe, die Gruppe, die sich aktiv einbringt, sind aktuell fast 70 Leute aus der Dorfbevölkerung heraus. Davon nur ein ganz verschwindender Prozentsatz von Mountainbikern tatsächlich. Aber eben ganz viele Menschen wie du und ich aus der Bevölkerung heraus, die sich da engagieren und die sich da morgens einbringen. Und das alles unter dem Namen des MTB.
Ja, das ist schon mal mega, ne? Jetzt gibt es natürlich bei euch, bei anderen, in anderen Regionen gibt es das vielleicht nicht, aber man kann da auf alle Fälle mal googeln. Und es gibt hier und da wahrscheinlich andere Vereine, die das auch anbieten oder wo man halt einfach mitmachen kann, wenn man da Bock hat. Genau, also weil das ist wirklich eine super tolle Sache und auf alle Fälle sehr unterstützenswert. Und bei euch natürlich noch cooler, dass ihr das zusammen mit dem MTB zusammen macht.
Danke.
Wie schaut es denn in Deutschland im Wald grundsätzlich aus? Also wir haben relativ viel Wald, wir sind aber auch recht dicht besiedelt. Wie ist denn die Gesetzeslage aktuell? Darf ich jetzt einfach so in den Wald gehen?
Jetzt sind wir schon in ganz vielen Begrifflichkeiten unterwegs. Ne? Also zuerst einmal, 1/3 von Deutschland ist Waldfläche. Mhm. Davon wiederum sind 98% frei begehbar. Begehen heißt aber in unterschiedlicher Auslegung von den unterschiedlichen Bundesländern nicht immer gleichzeitig gleich Fahrradfahren im Wald. Jetzt habe ich noch nicht den Unterschied mit Pedelecs gemacht und schnelle
Nee, aber ich
Pedelecs
habe jetzt auch
langsam.
erstmal, also genau, ich habe jetzt auch erstmal nur nach Begehen gefragt.
Genau, also das freie Betretungsrecht des Waldes ist in den 70er Jahren in Deutschland verankert worden in dem Bundeswaldgesetz. Und wir haben aktuell 98% der Waldflächen für die Menschen sind frei begehbar.
Ja, und das ist ein Riesenunterschied, glaube ich, zu anderen Ländern, ne?
Also das da ist ein gewaltiger
Deutschland wirklich, ja, ist da wirklich, hat so also eine Sonderregelung, dass man halt wirklich, egal ob du, ob es jetzt ein Staatswald oder ein Privatwald ist, du darfst erstmal in den Wald zur Erholung, richtig?
Genau, also zum Zwecke der Erholung ist das Betreten des Waldes auf eigene Gefahr, da sind wir schon, haben wir ganz viele Begriffe jetzt wieder reingeschmissen, ist gestattet. Und dann kommen halt eben die weiteren Einschränkungen dazu, Naturschutzrecht und dann ja, Tierschutz greift dann rein, wenn jetzt Brut- und Aufzuchtzeit ist, dass man das halt ein Wegegebot besteht. Und in einzelnen Bundesländern ist dann so wie in Nordrhein-Westfalen gesagt, dass wir Forstkulturen nicht betreten dürfen, damit die jungen Bäume da nicht kaputt gemacht werden. Aber generell sind wir im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Deutschland oder in Europa oder auch auf der ganzen Welt extrem liberal, wirklich extrem liberal. Und das auch immer vor dem Hintergrund dessen, dass wir ja jetzt irgendwann auch mal über Besitzverhältnisse sprechen werden. Ja, also ich kann das aus England berichten. Ich habe in England noch drei Güter, die ich berate. Da wird jeder, der abseits eines öffentlichen Footpaths angetroffen wird, aber sehr zügig des Feldes verwiesen. Da gibt es das nicht. Ja, da wird nicht einfach gelaufen, wo ich das gerade für richtig halte. Das kommt überhaupt nicht in Frage in anderen Ländern. Und in Deutschland unterwirft sich das Waldeigentum diesem freien Betretungsrecht des Waldes.
Wie viel Prozent in Deutschland und dann im zweiten Schritt in NRW sind im Privatwald und wie viel sind ja, Staatswald?
Also wir haben in Deutschland aktuell 48% Privatwald. Also fast die Hälfte gehört Menschen wie dir und mir. Wir haben demgegenüber nur 3% Bundeswald. Das sind in der Regel die großen Liegenschaften der Bundeswehr. Und wir haben dann Landeswaldanteile, die ungefähr bei einem Drittel liegen auf Bundesebene. Ja, nicht zu vergessen dürfen wir, und das ist gerade für das Thema Mountainbiken ein ganz spannender Faktor, dass wir im Bundesschnitt 20% Kommunalwald haben, also Wald, der irgendwelchen Kommunen oder Gemeinden gehört.
Der gehört aber dann zu diesem ein Drittel, oder was?
Nee, der ist separat.
Okay.
48% Privatwald, 20% Kommunalwald, 30% Landeswald und 3% Bundeswald.
Okay. Jetzt muss man sagen, dieser Privatwaldanteil, der kann jetzt jemandem wie dir und mir gehören. Wir haben da so ein paar Bäume stehen. Okay, eher einem wie mir, weil du hast wahrscheinlich ein paar mehr Bäume.
Mir gehört gar kein Wald, ich bin kein Waldbesitzer.
Ah, okay. aber es gibt natürlich auch diese riesigen Waldbesitzer und das ist aus der Historie in Deutschland ja auch immer noch ja, der ehemalige Adel, dem halt einfach sehr, sehr viel von diesem Privatwald gehört. Weißt du, wie viel Prozent das ungefähr sind?
Kann ich dir nicht genau sagen. Das ist aber auch in den einzelnen Bundesländern so extrem unterschiedlich.
Ja, ich glaube, bei uns in Bayern hier, da ist das, ich glaube, da ist das nochmal die Hälfte oder sogar noch mehr als die Hälfte von diesen 50%, genau.
Und das mag gut sein.
Das ist aber wiederum auch eine ganz spannende Sache, auf die wir bestimmt gleich noch kommen, wenn es um das Forst- bzw. Waldgesetz geht. Jetzt ist natürlich das Ding, okay, wir haben jetzt schon so ein bisschen rausgefunden, wem der Wald in Deutschland gehört und was wir als Fußgänger erstmal dürfen. Wer sind denn die Interessensgruppen, die grundsätzlich im Wald unterwegs sind?
Tja, auch da hat sich nach Corona einiges getan. Also zuerst mal, und ich bleibe da auch durchaus bei einer Wertung, die erste Interessengruppe ist und bleibt der Eigentümer. Ja, der muss ganz oben stehen und der Eigentümer ist auch bei allen Bemühungen, die wir oder allen Anforderungen, die wir an den Wald stellen und alle Wünsche, die wir an den Wald herantragen, ist der Dreh- und Angelpunkt. Und im Mountainbike-Verein habe ich vor Jahren mal den Spruch geprägt, der Grundeigentümer ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir den geknackt haben, wenn wir den hinter uns haben, dann stehen uns eigentlich alle Tore offen. Die zweite Interessengruppe sind sicherlich die berechtigten Nutzungsansprüche an den Wald. Also das ist jetzt aus meiner Sicht als Förster vielleicht die in der Wertung, vielleicht sehen andere das völlig anders, aber für mich kommt dann als nächstes dahinter die Nutzfunktion des Waldes, weil in der Regel, wenn ein Waldbesitzer keinen Nutzen aus seinem Wald herausziehen kann, kein Grundeigentümer einen Nutzen davon hat, dann verliert er das Interesse daran. Ja, dann geht es in Richtung Liebhaberei und Liebhaberei muss man sich leisten können. Also diejenigen, jetzt sind wir bei den bösen Förstern, den bösen Waldarbeitern, den bösen Forstmaschinen und was da sonst noch so alles gerade in den letzten Wochen wieder in den Saal gestellt wurde, die kommen dann für mich an nächster Stelle. Dann kommt die dritte Interessengruppe, die in der Regel gemäß gesetzlicher Bestimmung verpflichtet sind, diese Ziele einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft zu ermöglichen, nämlich die Jäger. Ja, die sich mit den Wildbeständen in diesen Flächen befassen. Ja, auch ich bin Jäger, habe das sogar mal gelernt. Und zwar nicht nur mit dem Jagdschein, sondern eben auch als Lehrberuf habe ich das begonnen, bevor ich Forstwirtschaft studiert habe. Und dann kommen aus meiner Sicht die ganzen nachgeordneten Interessengruppen, die alle über die Erholfunktion in den Wald hineindrängen, ob das jetzt der Spaziergänger ist, ob es der Mountainbiker ist, der normale Fahrradfahrer, wenn wir da jetzt anfangen, Unterschiede zu ziehen, Geocatcher, ich weiß nicht, Waldbadende, Nordic Walker, die ganze Schar der Hundehalter, die in den Wald kommen, ja, auch ich habe mehrere Hunde, Pilzesammler und ich weiß nicht, was noch alles sich da so tummelt.
Reiter auch? Oder
Reiter, ganz großes Thema, gerade bei uns hier im Sauerland, wird immer mehr. Alles Personengruppen, die da reinkommen. Und dann kommt noch die dritte Gruppe. Das ist dann die nicht zu unterschätzende Lobby von irgendwelchen am Schutz des Waldes, der Natur oder wie auch immer man das definieren mag, orientierte Menschen. Ja, die alle darauf abheben, wir müssen den Wald vor was auch immer beschützen. Ja. Da gibt's auch eine sehr, sehr große Bandbreite von Menschen, die sehr verschiedene Brillen aufhaben, die in der Regel auch gar nicht hier bei uns im ländlichen Raum zu Hause sind, sondern die aus den Ballungsräumen hier reindrängen und halt eben über solche Aktivitäten vermeintliche ökologisches Gewissen reinwaschen. Auch die dürfen wir als Personengruppe nicht unterschätzen.
Ja. Diese Reihenfolge ist aber jetzt erstmal nicht wirklich festgelegt, sondern das ist eigentlich erstmal von jedem. Also jeder kann die so definieren, wie er will. Ich glaube, also bitte berichtige mich, der Einzige, der wirklich einen richtigen Auftrag hat, ist, glaube ich, der Jäger, oder? Also der einen festgelegten Auftrag hat, sich um Wildbestand und so zu kümmern, oder?
Der hat den Auftrag, sich um einen Teilaspekt des Waldes, um einen Teil der Waldbewohner, wenn man so will, zu kümmern, nämlich einen, so steht es in den Gesetzen drin, artenreichen und gesunden, den Biotopverhältnissen angepassten Wildbestand zu hegen, zu pflegen und entsprechend auch zu bejagen.
Ich finde es nämlich immer total spannend, dass es immer so heißt, ja, die Jäger und ja, die wollen aus Spaß irgendwelche Tiere totballern. Und ich denke mir immer so, also ich persönlich habe eine komplett andere Wahrnehmung von der Jagd, weil ich das auch schon mal gesehen habe. Wir waren zum Beispiel in Schottland unterwegs, waren da mit einem Jäger unterwegs, haben wir auch in unserem Buch drüber geschrieben, was ein Jäger erreichen kann zum Wohle der Tiere, einfach dadurch, dass er guckt, wie schaffe ich es, die Nahrung, die da steht, so zu verteilen, wie schaffe ich vielleicht auch irgendwie die Herde so ein bisschen, Herde ist, glaube ich, falsches Wort, ne? Aber du weißt, was ich meine, so ein bisschen zu supporten und das einfach so ein bisschen, ja, einzugreifen, dort, wo einfach die Natur keine natürlichen Feinde mehr hat. Und ich finde das einfach einen unfassbar wichtigen Teil im Wald, dass der halt vernünftig bejagt wird.
Ich bin total bei dir. Ich würde das Wort wichtiger Teil würde ich streichen oder ersetzen mit verantwortungsbewusst. Also am Ende, ein Teil der Jagdausübung ist nun mal der Tötungsprozess. Der gehört dazu. Die Jägerschaft ist die einzige Interessengruppe, die sich intensiv mit dem Tötungsprozess von Säugetieren in der Regel auseinandersetzt. Ja, der andere kauft sein abgepacktes Stück Fleisch, im schlimmsten Fall sogar im Discounter, wenn es einigermaßen läuft beim Metzger, da hat das aber alles keine Augen und man sieht auch nicht mehr, wie es vorher über die Wiese gesprungen ist. Ja, also da muss man schon mal die Jäger erstmal generell aus dieser pauschalen Schelte herausstellen, sondern ich würde die mal ganz anders darstellen. Jeder, der Fleisch konsumiert, sollte das sehr bewusst tun und sollte, dem sollte auch bewusst sein, dass da ein Lebewesen dran gehangen hat, dass es dafür auch gestorben ist. Der große Vorteil von Wildtieren, da gehen wir aber jetzt in ein anderes Thema, da wollen wir, glaube ich, nicht hin, aber der große Vorteil von Wildtieren ist halt, dass sie eben dafür nicht gezüchtet worden oder auf die Welt gekommen sind, sondern dass sie bis zum Moment der Erlegung, der Tötung durch die Natur gesprungen sind und sozusagen von der Natur genommen oder gekommen und dann entsprechend von der Natur auch genommen worden sind. Wo ich dir klar widersprechen muss, ist bei dem Faktor, dass Jagd sehr wichtig ist oder besonders wichtig ist, solange oder wenn wir keine natürlichen Fressfeinde für unsere Schalenwildbestände, so sagen wir dazu, also Reh, Hirsch, Wildschwein und sonstiges haben. Wir erleben ja gerade in Deutschland, dass das Thema Wolf uns immer mehr umtreibt, gerade hier in der Region, auch im Wendener Land haben wir gerade massive Probleme mit zwei Wölfen, die hier gerissen haben, dass es wirklich einem so ein bisschen Angst und Bange wird. Und in den Regionen, wo der Wolf schon zu Hause ist, ist eine Bejagung weiterhin nötig. Sie wird extrem deutlich schwieriger, je nachdem, welche Wildarten vorkommen, weil eben die unterschiedlichen Wildarten ein sehr unterschiedliches Verhalten dazu haben. Ja, also gerade Wildschweinbestände neigen dazu, dass sie sich zusammenrotten. Und das Schwarzwild, unsere Wildschweine, ist die wehrhafteste Wildart. Und der Wolf ist so, also das Wildschwein packt da mal als letztes an. Dann geht er doch lieber irgendwo in eine Schafherde rein oder rennt dem letzten Reh im Wald hinterher. Und auch, also das sind alles Aspekte, die Jagd ist ein sehr komplexes, ein sehr verantwortungsbewusstes Handwerk aus meiner Sicht. Deswegen ist es nicht umsonst ursprünglich auch mal ein Lehrberuf gewesen, der auch heute noch als Lehrberuf, den Beruf des Berufsjägers gibt es ja immer noch. Übrigens auch eine Interessengruppe oder eine berufsständische Vertretung, auf die die Mountainbike-Community verstärkt zugehen sollte und die für sich gewinnen sollte. Die Jägerschaft insgesamt steht genauso, also ähnlich unter einem, ich sag mal, latent negativen gesellschaftlichen Spiegelbild, wie es die Mountainbiker tun, nur ein bisschen anders. Ja, die Mountainbiker sind so ein bisschen die Rowdies im Wald, ja, und die Jäger sind diejenigen, die Tiere umbringen. Ja, dass das eine Lebensraumbewirtschaftung ist, und das ist, jetzt sind wir wieder bei dem, was ich eingangs zu meiner Firma gesagt habe, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, eine ganzheitliche Bewirtschaftung anzubieten. Ich kann ja in meiner Arbeit als Förster auf der Fläche den Einfluss zum Beispiel auch der Tierwelt überhaupt nicht ausschließen. Ja, und im Wald gibt es halt ganz viele ganz kleine Tiere und ein paar ganz große. Ja, und bei den ganz kleinen, guckt euch im Sauerland um, was der Borkenkäfer angerichtet hat. Ja, das waren ein paar Millionen von ganz, ganz kleinen Tieren. Die kann ich ja bei meiner Arbeit nicht ausschließen. Mhm. Ja, leider kann ich die nicht alle töten. Da haben wir jetzt nun leider die Erfahrung machen müssen, dass uns das nicht gelingt. Und dann habe ich halt eben jetzt den Einfluss von Reh und Hirsch, die halt in meinen Anpflanzungen einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Erfolg meiner nächsten Waldgeneration haben werden. Und als verantwortungsbewusster Bewirtschafter von solchen Waldflächen muss ich den Faktor Tierwelt genauso einplanen wie Klimawandel und Freizeitdruck.
Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du mir da widersprechen wirst. Wenn du jetzt deinen Job nicht machst und der Wald einfach in Ruhe gelassen wird, der wird nicht bewirtschaftet, da passiert gar nichts mit. Ist jetzt für den Wald erstmal nicht das Schlechteste, oder?
Nee, das ist für den Wald, jetzt ist die Frage, wie definieren wir Wald? Ne? Definieren wir den Wald als Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten oder definieren wir den Wald als eine Ansammlung von Bäumen? Dem Wald ist das erstmal egal, ob er bewirtschaftet wird oder nicht. Ja, und der entwickelt sich halt mehr oder minder natürlich und es wird halt eben damit enden, dass die Klimaxbaumarten, zumindest so wie wir es aktuell in Deutschland noch haben oder in Mitteleuropa noch haben, das Endergebnis wird sein, wir werden sehr artenarme, sehr monotone Bestände haben. Ja, also es wird Waldbilder geben, die eben nicht das sind, was wir uns so vorstellen, artenreich und bunt gemischt, diese Mischwälder. Diese Ziele erreiche ich tatsächlich nur, indem ich permanent da drin rumfusche in diesem Lebensraum, weil die Baumarten haben ganz unterschiedliche Lichtansprüche, ganz unterschiedliche Wuchsdynamiken. Viele Dinge wissen wir noch gar nicht, weil wir gar nicht wissen, welchen Einfluss hat das jetzt, hat der Klimawandel oder die Verschiebung von Regen- und Trockenzeiten und Temperaturveränderungen. Wir haben ja jetzt schon eine um fast 3 Wochen verlängerte Vegetationszeit. Das heißt, die Bäume arbeiten 3 Wochen im Jahr länger als normal. Denen fehlen 3 Wochen Urlaub. Wie die damit in Zukunft umgehen, wissen wir alles nicht. Ja, aber wenn wir den Wald sich selbst überlassen, wird er wachsen und er wird dann aktuell in Mitteleuropa ist die Buche immer noch die Klimaxbaumart Nummer 1. Die wird auf einem Großteil der Standorte dann Hallenwälder ausbilden. Ja, und wird alles andere totwachsen, weil die Buche halt eine so dominierende Baumart aktuell noch ist.
Okay. Jetzt wollen wir mal wieder den Bogen Richtung Mountainbike spannen. Ja. Was ist denn grundsätzlich das Problem am Mountainbiker im Wald?
Ich glaube gar nicht, dass es das Problem ist mit dem Mountainbiker im Wald. Das Problem ist einfach, dass ein Großteil der Community, wenn es denn diese Community in diesem Individualsport überhaupt gibt, das ist ja die große Frage, die man über alle stellen muss. Ja, wenn wir über diese 16 Millionen Fahrradfahrer in Deutschland reden, da haben wir, glaube ich, eine ganz große Bandbreite. Ja, von dem Rentner, der mit einem hochmechanisierten oder motorisierten Pedelec unterwegs ist, bis zum Extrem-Mountainbiker, der hardcore irgendwelche Trails runterballert. Da ist, glaube ich, so ziemlich alles dazwischen. Und ich glaube einfach, dass das grundlegende Problem ist, erstens diese Community unter einen Hut zu kriegen und zweitens in der Community ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welchen Einfluss auch sie haben mit ihrem Verhalten im Wald.
Ja, jetzt gehen wir mal auf diese Trailfahrer und ich meine, das ist ja das, worum dieses ganze Thema gerade aufkocht und so. Ich habe jetzt hier meinen in den Wald gelegten Trail und fahre den halt runter. Was genau ist das Problem da dran?
Also das Erste ist ja, wie ist dieser Trail entstanden? Ja, befindet er sich auf privatem Grund und Boden? Hat der Eigentümer, ist der gefragt worden?
Ja, also ja, Moment. Da können wir gleich drauf eingehen. Das ist aber schon ein Schritt weiter. Sondern was mich jetzt interessiert, was ist de facto das Problem? Also was ist es, dass wir, weil man hört ja immer, wir verscheuchen Wild. Man hört auch, die Bäume gehen kaputt. Aber all das stimmt zum Teil. Aber stimmt ja nicht in Gänze. Also was ist das Problem?
Ich bleib dabei, das grundlegende Problem ist, dass der Eigentümer nicht gefragt ist. Ich bleib dabei, das ist der Schlüssel zum Erfolg ist erstmal, jawohl, darf ich da fahren oder nicht? Voll. Also der Einfluss auf den Lebensraum Wald ist als erstes mal selbstverständlich da, wo regelmäßig Fahrrad gefahren wird, wo ein Trail entsteht. Wir haben jetzt noch nicht über die unterschiedlichen Arten gesprochen, aber wo runtergefahren wird oder auch wo regelmäßig runtergelaufen wird oder was auch immer, wächst keine Waldvegetation. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, also da ist in der Regel dann auch nicht mal mehr Gras. Mhm. Also ein Baum kann da nicht wachsen, weil sonst fährt der Fahrradfahrer gegen den Baum, ist auch doof. Der zweite Schritt ist, in vielen Fällen, weil das ja nun mal oftmals in hängigem Gelände ist, entstehen dadurch dann auch mittelfristig oder es können zumindest Erosionsrinnen entstehen. Ja, das heißt, wenn wir so ein Starkregenereignis hatten, so wie jetzt bei uns am Wochenende, wo ein paar Gewittergüsse runterkommen, dann fließt natürlich in diesen Rinnen auf diesen Trails verstärkt Wasser ab, was eben nicht durch Vegetation gebremst wird oder sogar in den Boden zurückgeleitet wird. So, der nächste große Punkt ist, Mountainbiker, Trailfahrer sind ja nicht allein im Wald unterwegs. Das heißt, diese Pfade, nennen wir sie jetzt erstmal so, oder Trails, werden ja auch von ganz vielen verschiedenen anderen Menschen genutzt. Das ist ja auch immer ein Argument dafür, ne, wenn wir über Single-Trails reden oder was auch immer, ja, dass da eben auch Lieschen Müller mit ihrem Hund rauf und runter läuft. Es kann eine Begegnung stattfinden. So, und dann sind auch in diesem Bereich Konflikte vorprogrammiert. Das sind aber dann jetzt schon wieder andere Konflikte. Das sind keine, die den Wald an und für sich betreffen. Mhm. Zum Thema Wild. Wenn ich jetzt pauschal sage, dieses Argument, das Wild wird verschreckt, ist das Quatsch. Ja, aber selbstverständlich reagieren die unterschiedlichen Wildarten sehr unterschiedlich darauf. Wir haben bei uns an den legalisierten Trails überall in der Vergangenheit Wildkameras aufgehangen und haben eben beobachtet, wie reagiert das Wild rechts und links des Trails oder sogar auf dem Trail. Selbstverständlich gibt es beim Wild einen Überraschungseffekt, wenn in dem Moment, wo das Stück Wild auf dem Trail draufsteht, ein Fahrradfahrer angefahren kommt oder ein Spaziergänger oder wer auch immer. Ja, dann springt es nach rechts oder links ab. Aber es ist in der Regel so, dass die Wildarten sehr schnell realisieren, wo sind Wege, auf denen sich Menschen bewegen. Und die stehen, das trifft insbesondere auf das flächenmäßig am meisten verbreitete Rehwild zu, die stehen rechts und links neben dem Trail teilweise 1-2 Meter, gucken dem Fahrradfahrer hinterher und dann ist die vermeintliche Gefahrenquelle auch vorbei. Spannend wird's, wenn der Fahrradfahrer stehen bleibt, um Luft zu holen oder was auch immer. Dann reagiert das Wild so, dass sie zumindest intensiv beobachten, was passiert denn da jetzt? Ja, wir haben immer in der Argumentation gesagt, dass dauerhafte Trails für alle Beteiligten, auch für das Wild, am besten sind, weil dann haben wir eine Kanalisierung, das ist genau wie bei den Wanderwegen, eine Kanalisierung des Besucherdrucks auf bestimmte Wege, womit das Wild auch lernt, umzugehen. Bei uns hat das, und jetzt kann ich der Community mal das Wort reden, ganz interessante Stilblüten getrieben. Wir hatten am Anfang mit dem einen oder anderen Jägern sehr heftige Diskussionen, die im Rahmen von Versammlungen im Beisein von Waldbesitzern artikuliert haben. Wenn die Trails kommen, dann ist rechts und links 200 Meter neben einem Trail gibt's kein Reh mehr. Und diese Äußerungen wurden getätigt bei Versammlungen mit Waldbesitzern, die gerade vor der großen Aufgabe standen, ihre großen Kahlflächen wieder aufzuforsten. Dann kam von Seiten der Waldbesitzer, super, dann machen wir alle 400 Meter einen Trail, dann haben wir ja demnächst kein Problem mehr mit Wildverbiss mehr im Wald. Ja, also dieser Bumerang kam dann zurück. Ja, aber nochmal, ich glaube, so die ersten Aspekte mit, dass da eben keine Vegetation wächst und auf einem gepflegten Trail, der wird ja auch zumindest mal in der Schwenkbreite des Lenkers auch entsprechend freigehalten werden. Da ist keine Vegetation und das Thema Erosion sind, glaube ich, diese Themen, die den Lebensraum Wald betreffen, ohne dass ich jetzt Konflikte mit Menschen angesprochen habe. Das ist jetzt schon der zweite Schritt.
Ja, ja, genau, das ist ja was, da können wir ja dann nochmal drüber reden. Das mit dem das Thema Erosion, das ist natürlich schon ein interessantes. Ich habe das zum Beispiel in Island gelernt. Ich meine, da hast du wirklich das Thema, fährst du runter? Da ist halt kein Baum oder sonst irgendwas, dann fließt halt irgendwann Wasser da rein und du hast halt relativ schnell so eine Furche, so eine Auswaschung. Bei uns im Wald ist es natürlich ein bisschen anders, weil wir erstens mal ein bisschen geschützt sind von den Bäumen drumherum. Also es ist halt, es verteilt sich halt besser. Und ich sag mal so, die meisten Wege sind natürlich so, oder die meisten Trails sind natürlich so angelegt, dass sie nicht einfach stumpf den Berg runtergehen, weil dann macht das halt auch für uns wenig Spaß. Also ich verstehe natürlich die Argumentation, aber wenn man so den größten Teil der Trails ansieht, ist es ja wahrscheinlich, also ich habe noch nie gesehen, dass man jetzt irgendwie sagt, boah krass, jetzt hat sich aber den Trail runter einen Bach gebildet. Und also zumindestens bei uns in den Wäldern, ne? Das mag in Italien und so, mag das ganz anders sein. Im Finale hat man das schon öfters mal gesehen. Aber bei uns ist es dann doch, kommt es doch eher relativ selten vor, oder?
Wir haben das wir haben 1-2 Trails, die sehr steile Gefällstücke haben. Da sieht man das schon, ja. Und wenn dann auch das gröbere Steinmaterial, das Felsmaterial, was da ist, wenn das ein bisschen kaputt gefahren wird und sich lockert, dann entstehen schon solche Rinnen. Das ist schon so. Aber die Frage ist halt eben, werden die ausgebremst, weil dahinter kommt sofort die nächste Schleife, die gefahren wird. Das ist eben nicht so eine Schussfahrt, gibt auch für das Wasser gibt. Also da kann man schon eine Menge machen, aber auch da muss man halt eben ein bisschen sensibilisieren und muss sagen, so, wenn wir schon sowas machen, dann denken wir auch an solche Dinge und sorgen dann vielleicht auch dafür, dass in so einem starken Gefällstück, wo dann eine Kehre kommt, dass wir dann gucken, dass, wenn mal Starkregen ist, dass das Wasser dann auch zur Seite in die Fläche wegkommt.
Hm. Ja, also, weil das sind für mich so die wichtigen Sachen, ne? Wenn du halt sagst, okay, hier geht halt wirklich irgendwie was kaputt, dann verstehe ich das, ne? Alles andere, was wir jetzt quasi außen vor gelassen haben, sind ja im Grunde Befindlichkeiten. Wenn ja. Lisi Müller da unterwegs ist, dann ist sie ja quasi auch auf einem Weg unterwegs, der halt nicht für sie gebaut worden ist.
Richtig.
Ne? Und dann sind es halt einfach Befindlichkeiten. Und ich verstehe das natürlich komplett, wenn ich, also ich gehe in den Wald, du hast diese Waldbader oder sonst irgendwas angesprochen, ich gehe in den Wald und will meine Ruhe haben. Das gilt aber genauso für die Berge. Ich gehe auf den Berg, gehe hoch zum Gipfelkreuz, will mich da irgendwie eintragen und wieder runter. Und ständig ballern diese Mountainbiker an mir vorbei. Natürlich nervt das. Und natürlich geht da ein bisschen was von meiner Experience oder genau, von dem Freizeitwert verloren. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, wo man halt einfach, du sprichst immer von den Rowdies und genau das ist es, ne? Also ich glaube, es geht viel, viel weniger darum, wirklich die Mountainbiker aus dem Wald rauszuhalten, sondern es geht viel mehr darum zu sagen, hey, wir sind hier nicht alle Individualisten, die irgendwas machen und es geht nur um uns, sondern wir alle wollen in den Wald, wir alle wollen, haben eigentlich das gleiche Ziel, uns zu erholen und uns vielleicht von unserem stressigen Job oder sonst irgendwas ein bisschen auszuspannen. Der eine macht das so, der andere macht das so, aber wir müssen aufeinander Acht geben. Und ich glaube, das ist halt einfach so das absolut Wichtigste. Deshalb bin ich zum Beispiel, auch wenn es natürlich sicherheitsrelevant ist, ein Fullface-Helm vielleicht zu tragen, bin ich absoluter Gegner von Fullface-Helm auf Hometrails.
Mhm.
Genauso ist es für mich ganz normal. Ich sehe einen Wanderer, ich bremse ab auf Schritttempo, setze mich hin, das ist ganz wichtig, mich hinsetzen, um kleiner zu sein, um dann vorbeizurollen und am besten natürlich noch zu grüßen. Und ich glaube, es geht ganz viel um diese Sachen, wie gehen wir miteinander um?
Ja.
Ne? Und deshalb war es mir so wichtig, weil der Wald an sich leidet vielleicht unter uns, aber nicht in dem Maße, wie es uns immer versucht wird zu erklären. Und ich mag jetzt auch nicht irgendwie ein Beispiel aufmachen mit Harvester und dies und hat jeder gemacht. I don't care. Ja? Sondern wo es mir wirklich rumgeht, erstmal haben wir nicht so einen riesigen Impact auf den Wald und es geht vielmehr darum, miteinander das zu nutzen, was wir haben, weil wir sind einfach in der unfassbar privilegierten Lage, dass wir in den Wald rein dürfen. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ländern. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns das nicht gegenseitig einfach madig machen.
Ja, das ist so.
Wenn wir jetzt auf dieses Waldgesetz zu sprechen kommen, ist es erstmal interessant, es gab ein Bundesforstgesetz.
Und jetzt, Landesforstgesetz.
Entschuldigung, richtig. Ein Landesforstgesetz. Und jetzt sprechen wir über ein Landeswaldgesetz.
Mhm.
Was ist der Unterschied?
Also der Zungenschlag wird klar. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich in meiner Rolle als Förster gleichzeitig auch noch ein Verbandsvertreter bin. Und zwar vom Bundesverband der freiberuflichen Forstsachverständigen, Kurzform von diesem sperrigen Wort freie Förster. Da bin ich der Geschäftsführer auf Bundesebene und der zweite Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen. Und sitze in dieser Rolle in diversen Arbeitsgruppen, bin also auch regelmäßig da im Ministerium unterwegs und führe da auch den politischen Ausgleich. Und also erstmal geht es tatsächlich um die Begrifflichkeit zwischen Forst und Wald. Ja, das ist typisch Politik, ein ganz typisches Beispiel für Politik. Forst hat was mit Forstwirtschaft zu tun. Forstwirtschaft ist generell erstmal negativ besetzt, ähnlich wie Jagd oder Mountainbiken, ja, weil Forstwirtschaft heißt am Ende des Tages Bäume abschneiden, ist doof. Mhm. Ja, deswegen hat man das Ganze jetzt mehr zum Thema Landeswald, also Landeslebensraumwaldgesetz umfunktioniert, was ich von der Sache her gar nicht schlecht finde, ganz im Gegenteil. Ich finde es gut, dass wir die Multifunktionalität des Waldes betonen. Ich muss übrigens bis heute Nachmittag meine Stellungnahme ans Ministerium schicken für unseren Verband. Da sitze ich gerade dran. Es hat sich in Nordrhein-Westfalen die Partei der Grünen, gleichzeitig der Landesvorsitzende der Grünen, der aus meinem Kreis kommt, auf die Fahne geschrieben, dieses Gesetz relativ kurzfristig durchzuboxen.
Das ist der Dr. Georg Kaiser, oder?
Dr. Gregor Kaiser. Das ist, der ist selber Waldbesitzer, der ist selber Bio-Weihnachtsbaumproduzent, kommt hier aus dem Kreis Olpe. Ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu den Grünen, aber das ist ein grünen Politiker, mit dem man reden kann. Und der hat vor geraumer Zeit eine Menge an Verbänden in den Landtag nach Düsseldorf eingeladen und hat dort so die Grundausrichtung vorgestellt von dem Landeswaldgesetz. Und das war eine deutliche Betonung der Waldfunktion, der Multifunktionalität des Waldes, also Nutzschutz und Erholungsfunktion, und zwar das ähnlich stark gewichtet, vielleicht mit einem leichten Schwerpunkt auf dem Schutz des Lebensraums. Und er hat gleichzeitig auch gesagt, dass es mit ihm, respektive den Grünen in Nordrhein-Westfalen, kein neues von Geh- und Verboten geprägtes Gesetz geben würde. Das ist schon mal was Neues. Ja, also auch da bin ich sehr ketzerisch. Ich kenne die Grünen auch aus ganz anderen Richtungen. Ja, und es hat auch dem einen oder anderen Naturschutzverband überhaupt nicht gepasst, dass man Dinge dort geregelt hat oder angesprochen hat und nicht gleich eine Liste von Geh- und Verboten daraus gemacht hat. Also insoweit ist der Grundansatz, glaube ich, richtig. Was jetzt daraus im Detail geworden ist, leider muss man auch sagen, was da reininterpretiert wurde und oftmals auch fehlerhaft reininterpretiert wurde durch die eine oder andere Interessenvertretung, steht da nochmal auf dem zweiten Blatt, und da muss man jetzt mal gucken. Es war ein Referentenentwurf. Offensichtlich haben den einige gar nicht im Detail gelesen, geschweige denn verstanden. Ja, weil der Shitstorm, der da auch in den sozialen Medien losging, der war ja teilweise wirklich unterirdisch und führte auch an der Sache völlig vorbei. Und man hat auch bewusst... Ach,
meinst du, dass das Internet, gerade Social Media, gar nicht immer so ganz sachlich ist, wie wir das also denken?
Komischerweise ist es auch gar nicht so ganz sachlich. Gut, jetzt sind halt eben die Verbände sind aufgefordert, da entsprechende Stellungnahmen abzugeben zu diesem Referentenentwurf, und dann wird dieses Gesetz vermutlich dieses Jahr noch durchgehen. Natürlich nicht so, wie es der erste Referentenentwurf vorgesehen hat. Das wäre das erste Gesetz, was so durchgeht.
Aber das heißt, es gab quasi schon im Vorfeld von der Veröffentlichung des Entwurfs, gab es schon mal ein Gespräch mit diversen Interessengruppen.
Genau. Interessanterweise war auf Einladung der Grünen im Landtag der Bereich Tourismus gar nicht repräsentiert. Der war nicht eingeladen.
Der war nicht eingeladen? Okay.
Der war nicht eingeladen. Das hat Gregor Kaiser uns, wir haben ja vorletzte Woche ein Gespräch mit ihm geführt. Er ist hier gewesen mit anderen Vertretern von Mountainbike und Tourismus. Da haben wir zusammengesessen und ich habe ihn darauf angesprochen, und das war, der gesamte Bereich Tourismus ist da nicht bespielt worden. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen, Vereinen und Verbänden, denen dort eine Bühne geboten wurde, die auch mehr oder minder genutzt wurde. Ja, das ist natürlich vielleicht ein parteipolitisches Problem oder ein Brillenproblem. Welche Brille setze ich mir auf? Dass man diesen Faktor Tourismus in dem Moment ausgeklammert hat oder einfach nicht auf dem Schirm hatte. Das darf ja durchaus auch Politikern mal passieren. Ja, das darf ja mal passieren. Also der Schwerpunkt beim Waldgesetz war zumindest bei diesem Treffen in Düsseldorf ganz klar bei irgendwelchen Schutzverbänden. Mhm. Würde ich es mal ganz allgemein formulieren. Ja, es waren die Grundbesitzer vertreten, es war die Jagd vertreten, die interessanterweise auch nur sehr einseitig, also der große Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen war eingeladen, ist aber nicht dort gewesen. Auch das ist ein Zeichen gewesen. Ja, das kommt bei den Grünen auch nicht wirklich gut an, wenn man sich diesem Diskurs nicht stellt. Es waren halt neben den ganzen Eigentumsverbänden die Forstleute mit an Bord, aber eben auch ganz viele kleine Schutzvereine und Verbände, die alle, ich will nicht sagen, semi-autistische Nischenbegabung haben, aber die mit einer sehr engen Brille, mit einer starken Dioptrien nur in ihren Bereich reingucken. Ja, und auch die werden jetzt alle dazu eine Stellungnahme abgeben. Und der Ursprung der Änderung des Landesforstgesetzes hin zu einem...
Wenn ich da nochmal ganz kurz reingrätschen darf, die Mountainbiker zählst du aber unter Tourismus, richtig?
Die zähle ich, die würde ich zum Tourismus dazu zählen, ja.
Okay. Ja. Das heißt, da war weder die DIMP noch irgendwelche anderen...
Keiner.
...Wendnerland irgendwie... Das ist natürlich dann schon auch irgendwie... Ist eigentlich ein Zeichen, aber es ist natürlich auch interessant, ne? Wie man, ja, vor allen Dingen, wenn in diesem Entwurf direkt gegen diese Interessengruppe was drinsteht, aber jetzt über den, den zweifüßigen Krötensammler steht da jetzt relativ wenig drin. Aber die wurden eingeladen. Also es ist ja schon erstmal interessant und kann man ja ein bisschen was rauslesen.
Da kann man was rauslesen. Wie gesagt, ich war etwas irre, also ich habe das an in der Veranstaltung, die eine sehr, sehr gute Veranstaltung war, das möchte ich ausdrücklich betonen. Also es war wirklich ein Nachmittag in Düsseldorf, der interessant war und der auch den Grünen viel Überlegungspotenzial mit an die Hand gegeben hat. Ja,
also du warst bei diesem ersten Treffen mit dabei, oder?
Ich war mit dabei, ja.
Okay.
Ja, ich war für unseren Verband war ich mit dabei. Ja. Das war eins wirklich ein wirklich konstruktives Gespräch und das war auch durchaus ein Dialog auf Augenhöhe, wo auch der ein oder andere Verband durchaus ein bisschen zusammenzucken musste und erkennen musste, okay, so einfach ist es doch nicht, ja. Gerade was das Thema Schutz von Waldböden angeht und sowas. Das ist ein ganz großes Thema, auch vor dem Klimawandel geschuldet. Und die Synope oder das Ergebnis, warum wir uns überhaupt mit einem neuen Landeswaldgesetz beschäftigen, ist, dass zwei Dinge in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren passiert worden sind. Es ist zum einen der Waldpakt geschlossen worden zwischen den großen Verbänden. Die sind alle dabei gewesen, der Waldpakt 2.0. Zukünftige Ausrichtung des Waldes in Nordrhein-Westfalen. Und vor, lass mich nicht lügen, 6 Wochen, ist endlich die sogenannte Waldstrategie für Nordrhein-Westfalen vorgestellt worden. Ebenfalls in Düsseldorf. Ich habe da, wenn ich mich recht erinnere, vom Tourismus auch so gut wie keinen gesehen. Und diese Fachbeiträge sollen halt Einfluss nehmen oder gesetzlich manifestiert werden in einem neuen Landeswaldgesetz. Und das ist der Ursprung. Und wenn wir jetzt über das Thema Fahrradfahren, Mountainbiken reden, dann müssen wir ja ehrlicherweise sagen, dass es in dem Referentenentwurf erstmal ein einziger Satz war, der die Wellen hat so hochschlagen lassen. Das war ehrlicherweise aus Sicht derjenigen, die das bis dahin getrieben haben und formuliert haben, ein absoluter Nebensatz. Mit diesem Echo haben die bei weitem nicht gerechnet. Bei weitem nicht.
Hast du den Satz mal da?
Ja, lass mich suchen. Der erste Referentenentwurf. Moment. Papier wühlen. So.
Weil das, die Welle, die da gemacht wurde, da waren ja ganz viele unterschiedliche Sachen drin. Von du darfst mit dem Rad nicht mehr in den Wald, du darfst nur noch auf Wegen von 3,5 Metern, du darfst irgendwie mit...
Da stand nirgendwo.
Ja, ja, genau, aber das ist ja das, worüber halt geredet wurde. Ne?
Ja.
Mal waren es 3,5, mal waren es 2,5, mal war es ein Auto ohne Gelände gegangen. Also das war ja doch durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade wenn man sich da halt irgendwie professionell platzieren möchte, als Interessensverband Fahrrad, wäre es schon gut, man würde da auf alle Fälle mal mit einer Stimme sprechen.
So ist es, so ist es. Das setzt natürlich voraus, dass man sich inhaltlich damit auseinandersetzt und sich dann auch die Sachen wirklich vornimmt, die da kommen. Ich bin hier gerade am Suchen, weil ich habe hier die ganzen Stellungnahmen vor mir liegen. Ja, also das Betretungsrecht des Waldes in Anlehnung zu § 14 Bundeswaldgesetz ist in dem Entwurf zum Landeswaldgesetz Nordrhein-Westfalen wie folgt geregelt. Da gibt es den § 2, die Sätze 1 und 2. Und der Stein des Anstoßes war der Satz 2. Dort steht zu Absatz 1, Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist auf eigene Gefahr gestattet. gilt sinngemäß auch für das Radfahren und das Fahren mit Krankenfahrstühlen auf Straßen. Und jetzt kommt die Neuerung. Und Fahrwegen und mit Zustimmung des Waldbesitzers und der Forstbehörde gekennzeichneten Trails. Mhm. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Waldwirtschaftswege. Satz 1, Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung auf eigene Gefahr, gilt nicht für das Fahren mit motorgetriebenen Fahrzeugen, für die ein Versicherungs- oder ein amtliches Kennzeichen erforderlich ist. Satz 3 gilt nicht für Krankenfahrstühle. Mhm. Das war der Satz, woran sich das Feuer entzündet hat.
Ja. Ja. Wenn wir den jetzt mal so ein bisschen zerlegen, dann fällt natürlich als allererstes mal das Thema Kennzeichen auf.
Ne? Richtig.
Oder mir fällt das auf. Und da sind wir natürlich beim Thema S-Pedelec. Das ist total interessant, dass das reingenommen wird. Also das, ich glaube, 2021 ruft an. Die möchten gerne irgendwie da auch noch mitspielen. Weil ich glaube, das Thema S-Pedelec hat sich im Grunde erledigt, oder?
Also das Thema ist durch. Und das war von vornherein ja auch schon klar. Also es wurde ganz klar gesagt, dass motorgetriebene Fahrzeuge raus sind.
Punkt. Ja, also ich meine, wir bewegen uns da irgendwie in einem Bereich, wie viele S-Pedelecs gibt es? Also weiß ich nicht, ne? Also das ist verschwindend gering, das meine ich damit.
So ist es.
Das heißt, da wird halt jetzt was reingeschrieben, was halt, was einfach, wo die Blase quasi schon geplatzt ist. Und dann ist natürlich interessant das Thema Fahrwege und befestigte Wege. Es, glaube ich, gibt von 2020 oder so, gibt's eine Formulierung, was ein Fahrweg ist, ne?
Also erstmal, der Ursprung ist das Jahr 2000 und dort hat man bei der Definition der Durchführungsverordnung zum Landesforstgesetz hat man schon reingeschrieben, erstens, dass das Fahren abseits dieser festen Wege, Straße und festen Wege, so hieß es, heißt es bisher, muss man sagen. Und dort stand auch schon drin, dies schließt E-Bikes mit einer Trittunterstützung bis 25 km/h ein. Schnellere oder selbstfahrende Modelle sind hingegen nicht erlaubt. Also das gab's alle schon. Das ist jetzt nichts Neues.
Ja.
Ne? Und da steht eben das Fahren abseits dieser Wege, feste Wege und Straßen, auf nicht festen Wegen oder querfeldein, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Da steht schon 2000 da drin. Ja, also da hat sich auch erstmal nichts dran getan. Im Jahr 2000 hat der Gesetzgeber ganz bewusst gesagt, wir entscheiden uns für feste Wege und gegen befestigte Wege, damit eben auch naturbelassene Wege und Wege mit einem natürlichen festen Untergrund drin bleiben können. Mhm. Eigentlich ist das jetzt hier gedanklich, ich versuche positiv zu denken, eigentlich nur als Konkretisierung gedacht gewesen. Mhm. Dass dieser Begriff Wirtschaftswege da reingerutscht ist, das ist, glaube ich, positiv einer gewissen Naivität geschuldet.
Okay.
Ich glaube noch nicht, dass das wirklich der Vorsatz war, wir verbannen jetzt die Fahrradfahrer auf die dann in den Medien dargestellten, ach so breiten Wege und hier darf man und hier darf man nicht. Ja. Es ist eine Betonung des Unterschiedes zwischen dem befugten Betreten zum Zwecke der Erholung, was weiterhin möglich ist, und dem Befahren auf, wie auch immer, jetzt genauer zu definierenden festen Wegen. Hm. Ich glaube, das war der Stein des Anstoßes. Da wollte man dran. Wie gesagt, dass dieses Wort Wirtschaftswege da reingekommen ist, das ist eine Sache, die mich genauso stört, die ich auch für falsch halte, weil der Rattenschwanz, der da dran hängt, kommt jetzt ja bei mehreren fachlichen Stellungnahmen verschiedener Verbände und Tourismusvertreter raus, dass das einfach Unsinn ist, weil das würde auch eine Regulierungswut oder Anerkennungswut von bereits genehmigten oder bestehenden festen, nach unserem Verständnis festen Wegen geben. Was meiner Sicht aber viel wichtiger ist, ist, dass dort ganz klar schon der Hinweis gegeben wird, ihr könnt das alles umgehen, wenn ihr zu einvernehmlichen Regelungen mit dem Grundeigentümer kommt. Hm. Hier ist jetzt für mich als Vertreter unseres Verbandes, ein weiter wirklich starker Stolperstein drin, dass nämlich es nicht mehr ausreichen sollte. Und da haben die Grünen, sind sie etwas über das Ziel hinausgeschossen. Wir wollen ja keine neuen Geh- und Verbote machen. Dass es nämlich nicht ausreichen sollte, ich verständige mich mit dem Grundeigentümer auf eine vertragliche Regelung oder eine Duldung oder was auch immer. Der sagt, ihr könnt dort fahren, wenn es keine baulichen Anlagen gibt. Und da können wir gleich sicherlich auch noch drüber sprechen. Sondern in diesem Entwurf gesagt wurde, zusätzlich zu der Zustimmung des Eigentümers muss die Behörde zustimmen. Das ist für mich der viel größere Stein des Anstoßes, weil damit baue ich wieder Bürokratie auf, anstatt abzubauen.
Ja.
Also wenn ein Eigentümer mir gestattet, ich darf in seinem Garten einen Swimmingpool bauen, dann brauche ich nicht noch das Bauamt, was mir sagt, jawohl, du darfst in deinem Garten einen Swimmingpool bauen.
Ja. Also ich weiß nicht, wie es ist, aber brauchst du wahrscheinlich trotzdem.
Wahrscheinlich brauchst du es trotzdem.
Aber ja, im Wald wäre es halt einfach gut.
Also bei einer Waldfläche, wenn der Eigentümer damit fein ist und der Eigentümer, und er muss ja, der Eigentümer muss ja im Rahmen seiner gesetzlichen Vorgaben sich bewegen. Landeswaldgesetz, demnächst Landeswaldgesetz, auch Landesforstgesetz, Landesnaturschutzgesetz, was es sonst noch so alles gibt, welche Gesetze alle betroffen sind. Da muss er sich eh schon mit drin bewegen. Und wenn er da dem Eigentümer, einem Nutznießer oder einem Mountainbike-Verein oder wem auch immer die Gestattung gibt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung, dann brauche ich keine Behörde, die da noch das absegnet oder kontrolliert oder was auch immer. Das ist wieder ausuferndes Behördenwahn, und dem gilt es nach meiner Meinung nach auch Einhalt zu gebieten.
Ja, aber das sind ja zum Beispiel so Sachen, die kann man ja sicherlich als klassische Verhandlungsmasse mit reinnehmen.
Gregor Kaiser hat sofort gesagt, verstehe ich, alles klar.
Ja. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, also ich meine, wo man sich natürlich auch sehr dran aufgehangen hat, was ich natürlich auch verstehe, ist mit den Strafen von, ich glaube, 20.000 Euro oder whatever.
50.000.
Ja, genau, jetzt nämlich 50.000, vorher waren es nur 20.000 und das hat ja jeder von uns in der Tasche. Nicht. Genau, aber da ist natürlich, das ist natürlich auch schon wild, wenn man dann halt einfach mit 50.000 Euro Strafe droht. Damit sagt man natürlich auch wieder einiges aus.
Ja, so, jetzt bleiben wir aber doch mal in der Praxis unterwegs. Ja, was verursachen oder was hat denn dieser Entwurf beziehungsweise die sehr einseitige Interpretation und Darstellung dieses Entwurfs in der Community ausgelöst? Sie hat genau das ausgelöst, was völlig kontraproduktiv ist für den politischen Entscheidungsprozess. Sie hat nämlich gezeigt, dass ein Großteil der Community sich öffentlich positioniert hat und gesagt, ich sag's jetzt ganz salopp, mir doch scheißegal, welche Gesetze da auf mich zukommen, ich fahre weiter da, wo ich das für richtig halte. Ja, gestern zuletzt bei Westpol im WDR-Fernsehen, wo eine szenebekannte Mountainbikerin sagt, ich lasse mir doch nicht sagen, wo ich zu fahren habe, ich fahre weiterhin da, wo ich Lust zu habe. Ja, völliger Respekt, völlige Ignoranz gegenüber erstens privatem Eigentum und zweitens bestehenden Gesetzen. Das ist doch völlig kontraproduktiv. Ja, und dann zu sagen, ja, wir fahren weiter da und der fette Förster kriegt uns sowieso nicht eingefangen und der dicke Jäger in seinem Lohnmantel kriegt uns auch nicht. Das kann ich sagen, das kann ich auch denken, aber es erregt in der Öffentlichkeit oder es verstärkt in der Öffentlichkeit doch genau dieses negative Bild und dieses negative Image, was der Szene eh schon anhaftet.
Leider, ja. Leider ist das so.
Das ist so unnötig. Das ist so unnötig und es wurde von so vielen Seiten Öl ins Feuer gegossen, auch falsches Öl ins Feuer gegossen, was also gar nicht in Tatsachen entsprach. Ich sage, Leute, das führt am Ziel völlig dran vorbei. Es wurde der Hinweis gegeben, jawohl, erstens, wir wollen das kontrollieren, zweitens, verstärkt Eigentumsrecht und drittens, geht aufeinander zu und so lese ich dieses Gesetz.
Ja.
Geht aufeinander zu und findet einvernehmliche Regelungen. Ja, wir alle kennen diese Situation, wie gesagt, wenn ich von diesen Rowdies spreche, das ist jetzt böse und negativ von mir formuliert, aber ich habe selber Situationen erlebt, wo sich wirklich Mountainbiker auch in Gruppen wie die letzten Outlaws aufgeführt haben und auch so aufgespielt haben und sich selber auch so wahrnehmen. ja, und bewusst auch die Konflikte mit Grundeigentum, mit Jägerschaft, mit Forst gesucht haben und auch geschürt haben. Also es ging so weit, dass jagdliche Ansitzeinrichtungen beschädigt worden sind, mit Vorsatz. Auf der anderen Seite werden dann Nägel in irgendwelche Wurzeln reingeschraubt und weiß der Kuckuck, was dann die Eisen. Ne? Also das ist ja dieses Ping-Pong-Spiel, furchtbar, ganz gruselig. Ja, ich habe hier vor Ort erlebt, dass Leute auf einer großen Waldbauernversammlung kommt ein Waldbesitzer hin, zusammen mit seinem zuständigen Förster, und schmeißt in einem Rahmen einer Frühjahrstagung vom Waldbauernverband, da saßen 150 Leute im Saal, 150 Waldbesitzer im Saal, 150 Grundeigentümer im Saal und Vorsitzende von Betriebsgemeinschaften, die das entsprechend transportieren. Jetzt reden wir über Lobby, reden über Lobbyarbeit. Ja, und er schmeißt in einem Kurzvortrag Bilder an die Wand, illegales Mountainbiken im Privatwald. Das war die Überschrift des Vortrages. Und er zeigt Bilder aus seinem Wald mit Tränen in den Augen, und ich konnte das total nachvollziehen, wie in seine Bäume bis zu 4-5 Meter hoch bauliche Anlagen reingenagelt worden waren. Sprünge, ich weiß nicht, ich kenne die ganzen Fachbegriffe nicht. Der gesamte Wald war, und er stand davor und hat gesagt, ich komme in meinen Wald und finde das vor. Mich hat noch nicht mal einer gefragt. Ja, und dann kommt die Forstbehörde dazu und sagt, das sind bauliche Anlagen. Du Waldbesitzer bist jetzt in der Verantwortung, das zurückzubauen, beziehungsweise wenn das erhalten bleiben soll, weil du hast jetzt dich mit den Mountainbikern da irgendwie verständigt, ja, dann ist das noch ein Waldumwandlungsverfahren, ja, und das musst du als Grundeigentümer jetzt durchziehen. Ja, da werden Fronten aufgebaut, die überhaupt nicht nötig sind, nach meiner Meinung. Und wenn man aufeinander zugeht.
Und das ist nämlich genau das Interessante, und das ist das, wo wir im Grunde schon mal vorher waren, ne? Auch da sollte man halt einfach schauen. Also wir haben quasi schon so ein bisschen besprochen, so einen richtig krassen Schaden richtet der Mountainbiker nicht an, sondern auch da sind es einfach wieder Befindlichkeiten.
Ja.
Und Befindlichkeiten, das ist ja was, wo man dran arbeiten kann. Wo man zum Beispiel auch einfach als Community dran arbeiten kann, zu sagen, hey, wir wissen, wer das gebaut hat. Und das geht nicht.
So, ne? So ist es.
Und dann muss man halt einfach sagen, Freunde, war gut gemeint vielleicht, aber baut es ab. Sowas können wir nicht, weil, ne, das verstehe ich. Und ihr seid ja einfach wirklich ein super gutes Beispiel dafür, wie es halt funktioniert, wenn man einfach aufeinander zugeht, wenn man miteinander arbeitet. In, da wo Christian Texter wohnt, hier im, wie heißt es da noch? Jetzt komme ich, Heiger Burbachter, die kommen extrem gut mit Jagd und Forst klar, helfen sich gegenseitig. Wir hier bei uns in Lichtenfels haben es geschafft, zusammen mit dem Staatsforst und mit den Jägern, mit dem Material, was im Wald ist, Strecken zu bauen, die, da kann man sehr viel Spaß drauf haben, ohne dass irgendwie irgendwas in irgendwelche Bäume genagelt wird und so. Also es gibt ja einfach die Möglichkeiten, und eigentlich ist es so einfach, ne? Aber jetzt haben wir diesen Entwurf, und was machen wir denn jetzt damit? Und das Spannende fand ich, ihr hattet ja jetzt letzte Woche eben dieses Gespräch, wo der MTB-Verband Wendner Land, der MTB-Verband Oberberg, verschiedene andere Interessensgruppen, aber auch halt der Dr. Gregor Kaiser von den Grünen, der eben ja so ein bisschen dahinter steht, und der Dr.
Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe.
Ja, ja, gerne.
Die CDU wäre an dem Tag genauso dazu gekommen, also unser Landtagsabgeordneter, der Jochen Ritter, der war nur verhindert, war aber sofort über uns, weil wir auch eben Zugang zu ihm haben, war sofort up to date und hat das auch in seine Stellungnahme einfließen lassen, was wir eben geflüstert haben. Mhm. Das war jetzt einfach einer Termin, dass so der Termin so kurzfristig zustande kam. Also ich will das nicht alleine den Grünen zuschreiben. Auch da bin ich bei den Grünen wieder vorsichtig.
Okay. Dann ist, glaube ich, noch eine ganz interessante Personalie der Dr. Felix Wölfe.
Ja.
Der dabei war, der ja, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was seine Aufgabe ist oder was er in der letzten Zeit gemacht hat.
Ja, der Professor Dr. Felix Wölfel ist Dozent an der Uni Düsseldorf und hat das sogenannte Mountainbike-Projekt NRW, Forschungsprojekt, geführt oder geleitet. Und zwar ein Projekt, das ist jetzt auch wieder ganz interessant, welches beauftragt und finanziert wurde aus dem gleichen Ministerium, welches jetzt den Entwurf zum Landeswaldgesetz aufgelegt hat. Mhm. Also das kommt aus dem gleichen Haus, aber wie das in der Politik halt so ist, offensichtlich hat die eine Abteilung oder das eine Zimmer nicht das Forschungsprojekt gelesen, geschweige denn verstanden, welches sich wiederum mit dem Landeswaldgesetz befasst hat oder mit dem Entwurf dazu befasst hat. Ja, also dieses Forschungsprojekt, wo wir auch eine der Pilotregionen oder einer der Projektteilnehmer waren, ist jetzt online auch verfügbar, kann sich jeder angucken, MTB NRW. Das auf der Seite vom Landesbetrieb Wald und Holz ist es, auf der Seite vom Ministerium ist es drauf und bei der, wie heißt der, Internationalen Uni Düsseldorf ist es auch ersichtlich. Und das ist lesenswert und es zeigt halt eben schon, ja, das, was wir alles, was wir besprochen haben, ne, die grundsätzlichen Konflikte, die bestehen, die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, verschiedene Lösungsansätze, die es geben kann, Unterschied zwischen Trails oder Single Trails und ganzen Bikeparks, was da teilweise ja auch gemacht worden ist. Ne? Wir haben in Bonn gab es ja Riesenkonflikte, weil da am Rand einer Halde wurde da also wirklich wild gebaut und getan und gemacht. Ich habe immer wieder in der Kommunikation gesagt, weil das sind unsere Erfahrungen vor Ort. Streicht aus eurem Sprachsatz, das habe ich bei uns denjenigen, die bei uns mit der Trailanlage sehr beschäftigt sind, die gibt es ja nun mal, habe ich gesagt, streicht aus eurem Wortschatz das Wort bauen. Mhm. Streichen. Weil unsere Forstbehörde, unser Forstamt in Olpe, die sagen, in wenn funktioniert es, und zwar in wenn funktioniert es reibungslos inzwischen, sagt ganz klar, sobald gebaut wird, ist der Grundeigentümer in einem Umwandlungsverfahren. Hm. Also bauen wir im Wald nicht, sondern wir pflegen und entwickeln oder legen naturbelassene Trails an und schon ist alles fein. Hm. Das geht, du hast es gerade selber gesagt, was ihr in Lichtenfels macht, es geht mit naturbelassenen Materialien, auch da kann man schön mit basteln, da kann man einiges mit tun, aber hört auf, dort vom Bauen zu reden. Das verursacht Konflikte. Und wenn der Eigentümer eins nicht will, der Eigentümer will zwei Dinge nicht. Und auch das ist im Landesforstgesetz, im Entwurf zum Landeswaldgesetz jetzt ja angesprochen worden. Erstens, der Waldbesitzer will nicht zusätzlich in irgendein Haftungsrisiko einsteigen. Sobald ich kanalisiere, sobald ich bauliche Anlagen vornehme, sobald ich Trails oder Pfade habe, kommt sofort die Frage auf, entsteht dadurch ein höherer Anspruch an die Verkehrssicherheit und wer haftet. Und am Ende des Tages kommt immer die Frage, ist es der Grundeigentümer? Hm.
Auch da gibt es natürlich ganz einfache Lösungen, haben wir ja hier auch gemacht. Verlinke ich auch nochmal einen Podcast mit Andrea Mosiol. In den Shownotes kann man sich mal anhören. Wir hatten im letzten Jahr eine Sonderserie zum Thema Legalisierung einer Bike-Region. Andrea wird jetzt auch in, ich glaube, 2 Wochen auf dem Tourismuskongress in Aalen darüber sprechen, wie einfach das eigentlich ist, wenn man jemanden hat, der möchte. Es ist nämlich, es ist unfassbar einfach. Es muss nur jemand sagen, machen wir. Ja. Und dann läuft das. Und dann ist der Waldeigentümer oder der Grundeigentümer eben nicht mehr in der Haftung. Und dann ist quasi eins von den zwei Problemen, ist schon mal gelöst.
Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, ja. Und der Waldbesitzer möchte, das ist der zweite Punkt, wenn er sich dazu bereit erklärt, seine Fläche zur Verfügung zu stellen, für was auch immer, die Kindergarten, Schautafel oder Erlebnisstationen auf einem Walderlebnisfahrt oder halt eben der Singletrail, dann möchte er nicht mit irgendwelchen behördlichen Verfahren zusätzlich belastet werden. Ja. Das will er einfach nicht.
Hat er schon genug mit.
Hat er mit dem ganzen Behördenwahnsinn haben wir eh alle schon viel zu viel zu tun. Ja. Ja, und insofern, wenn wir das geregelt kriegen und das auch durch hoffentlich dann einfache oder klare gesetzliche Strukturen geregelt haben, dann ist alles gut. Ja, und wie gesagt, es war wichtig, dass man dort darauf reagiert und es wäre auch untypisch, wenn man nicht auf einen Referentenentwurf reagiert und der einfach so durchgeht. Das wäre in diesem Falle sowieso nicht passiert, weil eben auch zum Beispiel die Waldbesitzerverbände das eine oder andere da an Kritik oder an Änderungswünschen haben oder auch der BDF, der ist ja auch immer wieder zitiert worden, den hat ja auch die DIMT dann aus dem Hut gezaubert, dass sie damit auch nicht einverstanden seien. Jetzt liest man sich aber die offizielle Stellungnahme zum Landeswaldgesetzentwurf des BDF durch. Da steht da schon gar nicht mehr so drin, wie die DIMT das gefeiert hat, um das auch mal deutlich zu sagen. Ja, da spielt das nämlich eine völlig untergeordnete Rolle, weil es eben nur ein winziger Satz ist. Und die man kann ihn negativ lesen und man kann ihn positiv lesen. Man muss ihn aber lesen und man muss ihn verstehen. Hm. Ja. Und jetzt machen wir Stellungnahmen dazu und ich bin der festen Überzeugung, wir werden wieder zu der Begrifflichkeit des festen Weges kommen. Naturfest oder fest und dann sind wir, glaube ich, auch schon auf dem richtigen Weg. Das Thema Wirtschaft oder die Begrifflichkeit Wirtschaftsweg wird gestrichen werden, da wird nur noch Weg stehen. Und dann sollte das laufen. Wir haben noch in Anregungen durch das KKT und durch Tourismus Sauerland gab es noch eine interessante Formulierung zum, oh Gott, jetzt muss ich gucken, wie sich das nannte. Da ging es darum, dass die Gefährdung im Begegnungsverkehr, dass das im Prinzip bei diesen Share Trails fundiert oder von der Nomenklatur, dass das klar ist, dass es da eben auf gegenseitige Rücksichtnahme hinausläuft. Hm. Ja. Es muss eben möglich sein und das ist eben an vielen Stellen nicht gegeben, dass auch der Fahrradfahrer, wie du das sehr vorbildlich formuliert hast, abbremsen, hinsetzen, dass das in vielen Stellen nach meiner Einschätzung gar nicht möglich ist, weil es ist zu steil, zu unübersichtlich oder was auch immer. Und da darf eben nicht passieren, dass irgendeiner in irgendwen reinfährt. Das darf einfach nicht passieren, weil das sind dann die Beispiele, die dann auch die Runde machen.
Ja, klar. Das sind natürlich immer die, die dann gerne hergezogen werden. Wobei man da halt auch wirklich sagen muss, da hat natürlich die Trails haben sich in den letzten Jahren schon so weit verändert, dass eben diese steilen Sachen eigentlich gar nicht mehr gefahren werden, weil wir haben so wenig Höhenmeter zur Verfügung. Und da wollen wir natürlich am meisten rausholen. Das heißt, zum Glück ändert sich das ja. Genau, wenn man jetzt halt das Ganze nochmal so ein bisschen zerlegt, dann kann das Ganze natürlich auch sehr positiv für uns enden. Ja, also klar, erst wurde eine Riesenwelle gemacht und man hat gesagt, boah, das ist alles ganz, ganz schlimm. Und es ist ja zum Teil auch gut, dass man eine Welle macht, wobei ich immer der festen Überzeugung bin, dass der Weg, den ihr gegangen seid, keine große Welle machen und nicht mit irgendwem telefonieren, sondern sich mit den entsprechenden Leuten hinsetzen, sich gemeinsam in die Augen zu gucken und fachlich darüber zu reden, immer der beste Weg ist, anstatt halt irgendwie da so Schnellschüsse zu machen. Das Thema ist auf dem Tisch, das Thema muss irgendwie bearbeitet werden, man merkt, hier ist viel zu tun, auf der einen Seite beim ganzen Thema, wie wird das Waldgesetz jetzt ausgestattet? Aber auf der anderen Seite ist auch super viel zu tun, und zwar bei uns Mountainbikern. Und das ist auch wirklich was, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, gesetzten Fall ist, dieses Thema mit, es muss irgendwie von der Behörde noch genehmigt werden. Du hast ja auch gesagt, das ist gar nicht leistbar von der Behörde, sondern es geht darum, sprecht wirklich mit dem Eigentümer. Wenn ihr mit dem Eigentümer sprecht und das Thema Haftung und das Thema behördlicher Mehraufwand schon rausnehmen könnt, habt ihr auch immer die Möglichkeit und auch der Waldbesitzer hat die Möglichkeit, dafür was einzufordern. Weil ihr kriegt was von dem, wir kriegen was von dem. Natürlich geben wir auch gerne was zurück. Perfektes Beispiel, wie ihr das macht mit der Kidsrettung. Taxi hat in seinem Landkreis zum Beispiel die Möglichkeit, genutzt zu sagen, ey, ihr habt so viele Wanderwege hier, ihr kriegt die ja alle gar nicht vernünftig gewartet, dann kümmern wir Mountainbiker uns darum. Ja? Und da gibt's halt einfach wirklich total tolle Absprachen. Bei uns ist es zum Beispiel einfach wirklich super, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wo ungefähr jeder Mountainbiker drin ist und die Jagd und der Forst und wenn hier irgendwas zu tun ist, wo die Mountainbiker mal bitte aus dem Wald rausbleiben, dann wird es da reingeschrieben und es hält sich jeder daran. Und außerdem kann man auch einfach sagen, hey, ihr dürft gerne bis zu einer gewissen Zeit da drin fahren, aber bitte lasst es mit Lampe zu fahren und bitte lasst es nach einer gewissen Uhrzeit zu fahren. wenn es dunkel ist. Also all solche Absprachen kann man natürlich super treffen, die kann man aber nur treffen, wenn man aufeinander zugeht und wenn man überhaupt mal dahin kommt, miteinander zu sprechen. Und von daher ist in meinen Augen wirklich dieses Waldgesetz jetzt ein guter Anstoß, aufeinander zuzugehen und miteinander zu sprechen und das Thema gemeinsam anzupacken.
Ja, das sehe ich exakt, das sehe ich wirklich komplett genauso, das unterschreibe ich sofort. Ich ermuntere alle, wir haben die Diskussion ja auch gehabt im MTB, Bergisches Land, die halt eben auch ihr Leid klagten, dass sie halt eben auch keine Möglichkeit haben, aufeinander zuzugehen. Ja, auch da würde ich mir aus dem Landeswaldgesetz raus wünschen, dass man, dass es eben, das muss aber nicht in einem Gesetz drin stehen. Also, ne, es kommen ja viele Forderungen, die da in so ein Gesetz rein, die haben mit dem Gesetz nichts zu suchen. Gesetz ist ein Rahmen. Ja, und das Gesetz, da müssen dann die Leute mit umgehen, da müssen die Menschen mit arbeiten mit so einem Gesetz. Ich kann nicht jeden Einzelfall noch gesetzlich regulieren, das gelingt nicht. Aber dass halt eben die Möglichkeit gegeben wird, dass Vereine, Institutionen, ja, und dafür müssen sich die Menschen in einem Individualsport Mountainbiken auch zusammentun. Ja, das soll die Vereine stärken. Auch das muss man als Chance begreifen. Mhm. Ja, dass man sagt, so, es ist nicht der einzelne Mountainbiker, der jetzt diesen Trail gerne ballern möchte oder den anlegen möchte, sondern es ist ein Verein, der ein Interesse daran hat, diese Region, diesen Berg oder was auch immer, fürs Biken zu erschließen. Gebt uns eine Möglichkeit. Wie kommen wir denn an die Verantwortlichen dran? Wie kommen wir an einen Waldbesitzer? Wer ist unser Ansprechpartner? Und dass das eben nicht, oh, ja, das ist der Förster, der ist doof, mit dem reden wir nicht. Der Jäger ist sowieso ein Arschloch. Ja, das bringt uns doch nicht weiter und es bringt doch auch nicht weiter, wenn in der Community gesagt wird, ja, die Mountainbiker haben eine schlechte oder haben gar keine Lobby oder die gehen unter im Gegensatz zu der Forst- und Yachtlobby. Ja, das bringt uns doch nicht weiter, sondern wie können wir die Vertreter, die für uns greifbaren Vertreter von Grundeigentum, von Forstwirtschaft, von Jagd, wie können wir die packen? Und wie können wir die nicht zwingen, aber wie können wir die dazu bringen, sich einmal unsere Brille aufzusetzen, dass es eben gar nicht so schlimm ist und dass die Auswirkungen für den Naturraum und die Lebewesen da drin gar nicht so eklatant sind, wie uns immer alle vorgeistern, wie auch die Jäger erzählen. Ja, wie gesagt, mit diesem Unsinn, was ich alles gesagt habe. Wir haben inzwischen die größten Zweifler waren die Jäger, die am Anfang mit Händen und Füßen sich dagegen gewehrt haben. Einige wenige. Die sind alle fein damit, weil wir miteinander reden, weil wir Spielregeln aufgestellt haben. Es gibt das Konzept vom Mountainbike-Verein, wo eben die Rules drin stehen, die Trail-Rules drin sind, dass eben nicht in der Dämmerung gefahren wird. Und ja, wir erreichen damit 99%. Das 1% schwarze Schafen haben wir bei den Förstern, bei den Jägern, bei den Grundeigentümern, bei den Mountainbikern. So, bei den Hundespaziergängern sind es wahrscheinlich 7%. Ja, die werden wir nicht erreichen, aber wenn wir den Großteil hinter uns bringen und uns alle dazu bereit erklären, mal die Brille des anderen aufzusetzen, dann kommen wir auch im Dialog weiter und dann kriegen wir auch Dinge angestoßen, so wie wir es hier gemacht haben. Das muss nicht mit der Brechstange und derjenige, wo der härteste Widerstand ist. Ich muss mich doch nicht an dem aufreiben.
Ja.
Sondern den kriege ich vielleicht im zweiten Schritt überzeugt, wenn sein Nachbar schon gesagt hat, pass mal auf, so schlimm ist das mit den Jungs auf den Rädern gar nicht. Ja. Und den Mädels natürlich.
Ja, ich habe bei euch gelernt, es gibt ein ganz tolles Zaubermittel, was die Leute verbindet. Und das ist Bier. Ich glaube, das hat bei euch ganz gut funktioniert, oder?
Das funktioniert bei uns auch. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, neben der Kidsrettung haben wir ja noch ein zweites, sehr großes Projekt, was jetzt auch schon seit 4 Jahren läuft, dieses sogenannte Grüne Band durchs Wendsche Land. Wir als MTB organisieren mit großem Erfolg mit den ortsansässigen Kindergarten und Grundschulen oder Schulen insgesamt, in diesem Jahr sind wir auch an der Gesamtschule unterwegs, auf Waldflächen von privaten Waldbesitzern, dort auf Jagdflächen von den Jagdpächtern, Baumpflanzaktionen, wo wir heimisches Wildobst pflanzen im Rahmen der Deutschen Waldtage, damit wird das auch überregional beworben. Eine super Aktion. Wir pflanzen jedes Jahr 450 Bäume mit den Kindern. Da kriegen die Waldbesitzer direkt was zurück. Mhm. Man gibt ein bisschen was der Natur zurück. Mit Blühpflanzen, mit blühenden Bäumen, die da entstehen. Wir tun für die Natur was. Moment, ich muss mal in den Hund Maß regeln. Spencer, ruhe jetzt. So. Auch das erzeugt natürlich in der Gesellschaft ein völlig anderes Bild. Ja, wenn dann Mountainbiker und Kinder zusammen auf den Flächen stehen und mit Jägern und Grundeigentümern gemeinsam Bäume pflanzen, damit hat man so ein bisschen praktischen Ablasshandel betrieben, wenn man das darf man ja ruhig so ausdrücken. Ja, und tu was Gutes und sprich darüber. Auch das ist ja etwas. Ja, wir müssen nicht das Negative in der Öffentlichkeit stehen haben, sondern wir müssen das Positive haben. Wir müssen wieder mehr positiv denken. Dann kommen wir ein ganzes Stück weiter. Hm. Ja, und so, Bier ist immer eine verbindende Maßnahme. Also das
ich sage mal so, vor allen Dingen hier bei uns, ich glaube, im Umkreis von 10 Kilometern gibt es hier 40 Brauereien. Also das Thema wird hier auf alle Fälle gelebt.
Dann weißt du ja, was du beim nächsten Mal mit ins Sauerland bringst.
Genau.
Eine schöne Kiste Helles.
So nämlich. Jetzt habe ich auch noch eine Frage, und das ist vielleicht gerade nicht so richtig rausgekommen. Und zwar ist es halt tatsächlich schwierig, also wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, wem gehört der Wald, wie ist es aufgeteilt. Staatsforst, bei uns in Bayern relativ einfach dran zu kommen. Ja, da wissen wir, wer das ist. Wenn du jetzt so Großlandbesitzer hast, hier, wenn man bei mir hier hinten aus dem Fenster rausschaut, da ist das Schloss Banz mit einem riesigen Banzer Wald, gehört einer Person, auch relativ einfach dran zu kommen. Wenn wir aber jetzt bei euch sind, wo halt ganz viele 2,50 Meter breite Waldflächen sind, ist es nicht so einfach rauszufinden, wem das gehört, dank des tollen Worts Datenschutz. Was denkst du, ist der beste Weg? An den Forst ranzugehen, an den Jäger ranzugehen, oder weil direkt den Eigentümer werde ich nicht ermitteln können, oder?
Das wird in der Regel so sein. Also um den Zugang zum Eigentümer zu finden, führt kein Weg am Förster vorbei. Nach meiner Meinung führt er eh nicht am Förster vorbei, weil wenn der sich querstellt und da böse gegenspricht, dann wird schon schwierig, weil der Förster hat halt über Jahre ein völlig anderes Standing, übrigens der Jäger in der Regel auch, ein völlig anderes Standing gegenüber dem Grundeigentümer als jetzt eine neue Interessengruppe, Mountainbiker oder wer auch immer, ja. Bei uns ist es so, dass halt schon ein Großteil der Waldbesitzer, ich will nicht sagen, auf den Förster hört, aber wenn die fachliche Beratung in die Richtung geht, dann hört man sich das zumindest mal an. So, und das ist das Gleiche mit dem Jäger. Wenn der Jäger sagt, alles doof, alles kacke, will ich nicht, dann wird das schwierig, diesen seit Jahren dort auf der Fläche aktiven Jäger zu ignorieren für eine neue Interessengruppe, die sowieso erstmal so ein bisschen mit Kritik betrachtet wird. Mhm. Also insoweit würde ich immer versuchen, den Zugang über den Förster zu wählen. Der Jäger kennt in der Regel auch den Grundeigentümer. Und dann habe ich schon mal zwei Personen angesprochen, die ja nicht ganz unwesentlich zünglang an der Waage sind. Ja, glaube ich schon, dass man das so machen sollte. Den einzelnen Waldbesitzer werde ich nicht hinkriegen. Und wenn man vor Ort einen Förster hat, der Sache mal nicht aufgeschlossen gegenübersteht, so kann man es ja auch vorsichtig formulieren, dann gehe ich halt eben zum Forstamt und spreche dort mal vor. Weil auf dem Forstamt gibt es mindestens einen Sachbearbeiter, der sich auch irgendwo mit dem Thema Tourismus befasst. Das ist hoheitliches Handeln, das Thema Tourismus im Wald. Ja, und dann darf ich auch eine Behörde, in diesem Falle dafür sitzen die Kolleginnen und Kollegen da, dann darf ich da mal nachhaken und sagen, pass mal auf, wir haben hier ein Anliegen und würden da ganz gerne mal einen Schritt weiterkommen. Wie könnt ihr uns helfen?
Das heißt, die Forstbehörde ist quasi auch am Ende fast vielleicht der sinnvollste Weg, auch mit dem Förster in Kontakt zu kommen, oder?
Ja, wenn ich, je nachdem, was für ein Verhältnis ich zum Förster habe. Wie gesagt, wenn das einer ist.
Die Frage ist ja, also wie kommst du halt erstmal mit dem Förster in Kontakt, ne? Also das ist ja jetzt auch nicht so einfach.
Ich behaupte, dass die Community ihre Förster schon ganz gut kennen. In der Zweifelweise vor dem Flüchten oder sich vor dem Verstecken. Ja, ich glaube schon, ich glaube auch, dass das ein Zeichen ist und auch das eine Wahnsinnsaufgabe für die Community ist, selber oder sich selbst ein Gesicht gegenüber diesen Menschen zu geben oder gegenüber diesen Behörden. Ey, wir sind das, ja. Wir sind das, die hier runterfahren. Das ist ja auch ein großer Schritt für den Einzelnen. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das insgesamt, wie gesagt, wir können in Nordrhein-Westfalen, wir können auf das Projekt mit Felix Wölfel hinweisen, wir können auf den Mountainbike-Verein, wenn da Land, da gibt es auch noch ganz viele andere, wir sind da nicht die Einzigen, die Gutes tun. Ja, also bitte das nicht falsch verstehen. Du hast Projekte genannt. Wir sind nur einer von vielen Vereinen, die sich da engagieren. Ich glaube, wenn man diese positiven Beispiele herausstreicht und auch zu einem Jäger sagt, pass mal auf, sprich mal da mit dem, ich gebe dir meine Telefonnummer. Da fahren wir schon seit Jahren über einen Trail und der nutzt sogar den Trail, um da besser zu seinem Hochsitz zu kommen, so wie es bei mir der Fall ist. Dann erreicht man einen ganz anderen Zugang und gibt sich selbst auch ein anderes Standing, als wenn man als Outlaw sich da irgendwo versucht, aus der Affäre zu ziehen.
Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, wenn wir eine Sache mitnehmen können, dann ist wirklich, geht aufeinander zu und versucht alle die Bedürfnisse der anderen Interessensgruppen zu verstehen, sich mal die andere Brille aufzusetzen und dann kommt man am weitesten. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Es war wirklich sehr erhellend und ich weiß, was ich zu tun habe. Das nächste Mal, wenn ich hochkomme, auf alle Fälle eine Kiste Helles mitbringen.
Das ist wichtig.
Und dann, ja, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit dem Ganzen weitergeht. Aber ich glaube, wir haben nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und das Ganze nochmal ein bisschen genauer aufgezeigt. Ich wünsche dir noch einen guten Tag. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Stellungnahme jetzt und dann hören wir uns wieder.
Wir hören und lesen voneinander, genauso.
Genau.
Lasst euch gut gehen.
Dankeschön.
Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.